Der Titel dieser Predigt ist Um wessen Willen? Um meinetwillen. Es ist die fünfte Predigt zum Jona-Zyklus und auch für diese fünfte Predigt möchte ich zuerst noch den gesamten Text bis hierher und ein Stück darüber hinaus zitieren, als da steht: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt, denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das scheint für uns als die geneigten Leser des Wortes Gottes der Moment der Umkehr des Propheten zu sein, nämlich da, wo Jona das Wort ausspricht, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Aber das war nur der nach außen hin ersichtliche Wendepunkt. Denn im Herzen des Propheten muss schon vor dem Auftrag Gottes an ihn nach Ninive zu gehen und in jeder darauffolgenden Stunde ein Zustand geherrscht haben, den wir alle kennen. Und das beweist diese seine Äußerung sonnenklar. Denn ganz grundlos und vergeblich sitzen auch wir ja nicht hier. Auch uns ist der Fluchtgedanke vor Gott und seinem Willen nichts Fremdes. Sind wir doch sicher alle auf unserem bisherigen Lebensweg von Gott mehr als einmal aufgerufen worden zu eindeutigen, klaren Schritten im Glaubensgehorsam. Das ist ein Umstand, den die neutestamentlichen Lehrbriefe mehr als 14 Mal betonen. Und wenn wir dabei nicht die Flucht ergriffen haben oder mit dem Gedanken gespielt haben, dann weil uns eine bestimmte Gnade daran gehindert hat. Haben wir aber dann doch noch das Weite gesucht vor Gott und vor seinem Ratschluss, dann ist diese innere Macht als Begleitung mit an Bord geblieben, weil uns Gott weder verlassen noch aufgegeben hat. Vielmehr begleitet sie uns als seine Kinder weiterhin getreu durch den gesamten irdischen Erziehungsprozess, damit wir nicht verloren gehen, in dummem Eigensinn. Für den geübten Pilger tritt damit in dem vorhin zitierten Text deutlich zutage, dass dem Propheten Jona das begleitet hat, was später ebenso dem Apostel Paulus bei seiner Berufung mit in die Wiege gelegt wurde von seinem Herrn mit dem Wort: Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und genau diesem Umstand wird hier Rechnung getragen. Der tritt dort jetzt auf dem Schiff offen hervor. Das, was den Propheten die ganze Zeit über begleitet hat, auf Schritt und Tritt, hin zum Hafen, dann beim Bezahlen des Fahrpreises, sowie im dunklen Schiffsraum, beim abrupten Gewecktwerden durch den Kapitän, beim Ausgelostwerden, umringt von den tosenden Gewalten und der sich immer höher aufhäufenden Schuld, das kommt nun zu seinem Recht. Das gelangt jetzt an die Öffentlichkeit. 5 Fragen werden Jona gestellt, nachdem ihn das Los getroffen hatte, und er gibt darauf fürs Erste eine Antwort. Ich fürchte den Herrn, ich fürchte Jahweh, ich fürchte ihn wieder, ja, ich fürchte ihn noch, denn es ist die Gottesfurcht, die hier jetzt in den Mittelpunkt rückt, die ans Licht kommt, die Gottesfurcht, die keiner von uns abschütteln kann, solange wir von Gott gehalten werden, auch auf einer verdeckten oder einer offenen Flucht vor Gott. Es ist die Gottesfurcht, die der Anfang der Weisheit ist, von der uns gesagt und auch tausendfach bewiesen ist, dass sie für alles nützlich ist. Die Gottesfurcht, die die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat, wie es im 1. Timotheusbrief steht. Und so gesehen ist diese Wende dort eigentlich keine, was das Innere des Propheten betrifft. Und wie freut sich da ja auch jeder von uns, wenn dann das Licht wieder hervorbricht, das Gott in uns gelegt hat, in Christus, wenn es hervorbricht wie die Morgenröte und unsere Heilung wieder im Begriff ist, rasche Fortschritte zu machen, wenn Gottes Gerechtigkeit wieder vor uns hergeht im Namen unseres Herrn und Heilands und die Herrlichkeit des Herrn Jesus spürbar wieder unsere Nachhut bildet. So steht es in Jesaja 58. O seliger Moment, wenn dieses Wort sich wieder neu Bahn bricht vom Herzen über die Zunge: Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, den, der die Erde gemacht hat, der die Zeit und die Umstände im Griff hat, in denen wir uns befinden. Und schon spricht unser Prophet dort auf dem Schiff vom Schöpfer, den er fürchtet. Er spricht vom Meer und vom Trockenen, die der Herr gemacht hat. Von jenen beängstigenden Gewalten, die sie jetzt aktuell umgeben und bedrohen auf dem Schiff. Und so ergeht es ja auch uns. Auch wir wissen genau, was in unserem Leben, was heute, an diesem Tag, Sache ist für uns, was von uns hier es jetzt einzusetzen gilt in all unseren Ängsten, in dem unleugbaren Bekenntnis, dass wir Gott fürchten. Nicht wahr? O, die heilsame Gottesfurcht, die seinen überall hin begleitet und mit der sie der treue Gott auch in tiefster Finsternis in den Schranken des Glaubens im ewigen Leben festhält. Und immer wieder bildet gerade die Gottesfurcht in uns die Basis für ganz neues Vertrauen und für neue Zuversicht zu dem, den wir als seine Kinder fürchten dürfen, wenn uns auch manche Züchtigung für den Augenblick nicht als Freude dünkt, sondern vorerst zur Traurigkeit dient. Aber danach gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, so sagt es Hebräer 12, 11. Und wir wagen dann wieder, das Haupt zu heben und können uns wie Paul Gerhard ermuntern: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Denn er weiß, was er für Gedanken über uns hat, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um uns eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben, steht in dem schönen Wort in Jeremia 29, 11. Und das ist ein Wort für diese heutige Zeit, wo viele Menschen keine Zukunft mehr sehen. So steckt ja auch der Prophet Jona dort in einer vertrackten Situation, in die er sich selbst hineinmanövriert hat mit seiner Flucht vor dem Auftrag Gottes. Andere Andere leiden jetzt unter seinem Ungehorsam. Die ganze verängstigte Schiffsmannschaft. Enormer Schaden ist entstanden. Materiell und zwischenmenschlich. Das nahezu havarierte Schiff, die Gewalt des Sturmes und die Panik der Mannschaft, das sind alles Zeugen der tragischen Auswirkung der Sünde eines Gottesmenschen. Und das wird uns nicht umsonst gezeigt. Das ist nicht vergeblich aufgeschrieben worden und hier darf auch einmal nachgedacht werden, wer der irdische Verfasser dieses gottgehauchten Wortes im Buch Jona wäre. Es war ja keiner als Jona selber dazu in der Lage. Weder der Kapitän, noch jemand aus der Schiffsmannschaft, auch nicht der König von Ninive, hätten alle Einzelheiten wissen und niederschreiben können vom Auftrag Gottes an über das Anheuern, über das Losen an Bord und die Bedenken der Schiffsleute, Jona ins Meer zu werfen und über das uns exakt überlieferte Gebet im Fisch bis hin zur Bußpredigt des Jona in Ninive und dem darauffolgenden Befehl zum Fasten für Mensch und Tier und vor allem, wer wusste von Jonas Widerwillen unter der Rizinusstaude? Den Gesamtzusammenhang mitsamt Jonas inneren Beweggründen kannte und wusste, außer dem, den Jona fürchtet, keiner nur als der Prophet selber. Und umso bemerkenswerter ist es, dass wir das alles überliefert bekommen. Nicht wahr? 48 Verse mit gewaltiger Informationsdichte für unsere Seelen. Was für ein Anschauungsunterricht von Gottes Handeln mit der Widerspenstigkeit seines Propheten. Lassen wir uns diese göttliche Botschaft vom Schöpfer und Meister der Schrift ins Herz senken. Und damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt bezüglich dem galiläischen Propheten, den der Herr Jesus über die Jahrhunderte, ja bis heute, zum Zeichen gesetzt hat. In allen drei synoptischen Evangelien wird von dieser Aussage Jesu detailreich berichtet. Und Matthäus berichtet sogar zweimal, dass der Herr Jesus auf Jona Bezug nimmt. So sagt der Herr im 12. Kapitel zum Volk auf die Frage der Schriftgelehrten und Pharisäer hin, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Und dann sagt der Herr ein weiteres Mal, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, diesmal aber in der Gegend von Magdala, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona, und er verließ sie und ging davon. Hier ist einer, der größer ist als Jona, der größer ist als alle. Und beide Male stand der geliebte Sohn, den der Vater der Welt gegeben hat, höchstpersönlich vor ihnen, beim zweiten Mal im Anschluss an die Speisung der 4000. Und sie verlangen ein Zeichen. Und hier stand Jesus als das Zeichen Gottes vor ihnen. Denn er selber, der Christus, er, das Brot vom Himmel, er, der ersehnte Immanuel, er allein, ist das wahre, das uns von Gott gegebene, vollgültige Zeichen zur Rettung und zum Leben für uns Menschen, sowohl damals als auch heute. Und seien wir deshalb auf der Hut, wir Menschen dieser Generation, dass wir kein anderes Zeichen von Gott begehren. Hüten wir uns generell vor den Zeichen, denn es wird einer kommen, aufgrund der Wirkung des Satans und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, der wird Zeichen und Wunder tun, so steht es im 2. Thessalonicher Brief. Und die Rede ist sogar von 2 Tieren, wobei das erste aus dem Völkermeer steigt, das zweite steigt dann aus der Erde auf. Und das ist jener Herrscher mit der Statur eines Lammes, der aber wie ein Drache redet. Und der wird große Zeichen tun, so dass er sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. So in der Offenbarung, in Kapitel 13. Zurzeit werden in unseren Tagen nicht nur die Gleise für die kommende Weltdiktatur gelegt, sondern es wird mit ihr auch eine Zeit imposante Zeichen für die Menschen kommen, damit alle verführt werden, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und wir sollten alle Acht haben darauf, die wir davon wissen. Christus ist das Zeichen zum Heil für alle Menschen, das der gnädige Gott uns zeigt. Und das Heil ist uns nur in ihm gegeben. Nur in Christus ist Freiheit vom ewigen Gericht und auch wirksamer Schutz vor der kommenden Verführung. Nur er ist uns gezeigt und gesetzt zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und nichts und niemand anderen brauchen und erwarten wir, auch im noch so turbulenten Ablauf der weiteren Weltgeschichte. Gottes großes und wahres Zeugnis ist sein Gesalbter. Sein Zeichen ist die von Gott prophezeite Erscheinung seines Sohnes. Uns ist der Sohn gegeben. Vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und vom Paradies an von Gott als der Erlöser vorhergesagt und er ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, nur er. Und darum hat uns der Herr selbst ein Zeichen gegeben, wie es in Jesaja steht, siehe, die Jungfrau ist schwanger geworden und hat den Sohn geboren. Und Gottes Geist hat dazu auch rechtzeitig einem Menschen, dem alten Simeon, bezeugt, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und so ist Simeon dann auf Anraten des Heiligen Geistes am Tag der Darstellung Jesu in den Tempel gekommen und hat mit dem erhofften Jesuskind auf den Armen eine prophetische Aussage gemacht, die bis heute für uns alle gültig ist und die da heißt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Wir verstehen, aber haben wir uns je ernsthaft damit beschäftigt, dass alle unsere Herzensgedanken in Bezug auf Christus offenbar gemacht sind vor Gott? Dieser ist gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit alles offenbar wird. Werfen wir dazu einen Blick auf sein heilsames Fleisch geworden, sein als Zeichen für uns. Und wie eindrücklich stellt uns Gottes Wort das erste Kommen seines herrlichen Sohnes vor Augen, seine Person und sein Wesen und Wirken zu unserer Rettung von Anbeginn an. Wie war denn sein Anfang hier auf Erden? Ein bereites Frauenherz und ein unberührter Frauenleib waren nötig, so wie Jesus später beim Einzug in Jerusalem ein Eselsfüllen benutzt hat, auf dem noch nie jemand gesessen hatte, und wie er ebenso nach seinem Tod in ein Grab gelegt wurde, in dem noch nie zuvor jemand beigesetzt worden war. Aber über jenes bereite Frauenherz und über diesen unberührten Frauenleib kann dann Gottes Geist, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das war der Einzug Gottes in unsere Welt und in unsere tristes Menschsein. Gott hat sich in seinem Sohn der Welt ausgeliefert. Und an seinem Sohn macht er unsere Gedanken offenbar, was sich vom ersten Moment an beweist an den Gedanken und Überlegungen Josefs und dann in weiterer Folge beim Kindermörder Herodes und in praktisch allen Überlegungen, von denen wir lesen in den Evangelien. So hat Gott seinen geliebten Sohn den Menschen hingegeben, hat ihn ganz hingegeben und damit auch den bösen Zungen und Überlegungen dieser Welt. Aber was für ein Zeichen, was für eine Gnade und was für ein Gericht. Wie Jesus sagt, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und das zu erkennen und zu verstehen, sind nur die von ihm erlösten Sünder, nur die von Gott verständig gemachten imstande, die unter seiner Gnade einhergehen. Nur sie, wie Petrus schreibt an alle, die Christus lieb haben in Gehorsam und Gottesfurcht, in seinem ersten Brief, da schreibt er, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes oder ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Aber jene, die nicht glauben wollen an den geliebten Sohn, der als das Zeichen Gottes zu unserer Rettung kommt, scheitern dann an dem Fels des Ärgernisses Gottes. Manche eine Zeit lang, viele Jahre lang und viel zu viele ihr ewiges Verlorensein lang. Auch Maria und Josef haben sich anfangs zerquält, haben sich zergrübelt und sind nicht weitergekommen dabei. Sie haben die Ehre dieses Kindes retten wollen. Sie müssten sich trennen, meinen sie, und wissen doch nicht, ob es richtig ist. Aber sie wollen beieinander bleiben und wissen doch nicht, wie sie es tun sollen. Seitdem Gottespläne in ihr Leben hineingeworfen worden sind, werden sie nicht fertig damit. Und wie sollten sie auch? Und geht es uns anders? Denn Gott hat seinen Sohn nicht nur in die Armut eines Viehunterstandes hineingelegt und in die Not und Dürftigkeit einer Krippe, um gewickelt zu werden mit dem, was dort vorhanden war, mit Streifen aus Leinen für Tote. Und so geschehen auch an seinem Sterbetag für uns. Aus diesen ist er dann auferstanden. Aber es ging noch tiefer. Der Vater hat ihn hineingestellt in unsere menschliche Seelennot, in die menschliche Ratlosigkeit, in die Problematik unseres Lebens, in die Unruhe und Unrast unserer Gedanken. Mitten unter so viele Sorgen und Nöte kam der Sohn Gottes in unsere Welt. Aber was da von den Menschen her gesehen so falsch und so untragbar erschien, das hat von Gott her gesehen genau seine Richtigkeit gehabt. Und so hat es das auch bis heute noch. Denn als Gott seinen Sohn gleich bei seiner Geburt so tief in menschliche Lebensnot hineingestellt hat, hat er genau damit begonnen, uns Menschen zu retten aus der schwersten Lebensnot, auch aus der. Fürchte dich nicht, das ist die Frohbotschaft. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Oder Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl zu dir zu nehmen. Und ihr Hirten auf dem Feld, fürchtet euch nicht. Und ihr Gotteskinder unserer Zeit, fürchtet euch nicht, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und das ist wichtiger als alles andere, was derzeit geschieht und was noch kommen wird. Und da erhebt sich die Frage, gehörst du zu diesem Volk, das von den Sünden errettet werden muss, oder beleidigt es dich, wenn dir so etwas gesagt werden muss? Ist die Sünde für dich keine langweilige Redensart aus frommem Sprachgebrauch, oder hast du durch Christus erkannt, was für eine unüberwindbare Macht die Sünde in dir ist, die an dir rüttelt und schüttelt und dich ständig umlauert? Hast du erkannt, wie sie dich wegdrängt von Gott und wie sie dich um dein Heil betrügt? Und im Vergleich zu meiner Sünde, da kann ich alle anderen Feinde in meinem Leben definitiv vergessen. Ich muss mich nur auf diesen einen Feind konzentrieren mit dem Aufschrei zu Gott: Herr, erbarme dich meiner, denn ich versinke. Und jetzt haben wir, ihr und ich, heute wieder einmal gehört, dass der Sohn Gottes als der Allerverachtetste und Unwerteste dazu in die Welt gekommen ist, in dein und mein Leben, in deine und meine Misere, um auf diesen bittersten Feind in unserem Leben, in unserer Welt loszugehen. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und deshalb ist er in diese Welt gekommen, als die Zeit dafür erfüllt war. Und er scheut es nicht, sich die Hände an unserem Leben schmutzig zu machen. Da kommt er und geht er hin an die römischen Schlagbäume, zu den Zöllnern, zu diesen Schiebern und Schwarzhändlern, zu den Feinden der Moral und der Volksehre. Er geht in die aussätzigen Stationen, in die Elendsbaracken und in die Lasterhöhlen. Ja, freilich sind das alles schlechte Menschen. Für ihn sind es aber Menschen, die von Gott geschaffen worden sind und die nach wie vor Raum haben in der Liebe Gottes, trotz aller ihrer Entartung und ihrer Schuld. Ja, er nimmt auch den Spott und die Vorwürfe der anständigen Menschen in Kauf. Aber er bricht eine Lanze für die schlechten Menschen. Er lässt sein Leben für sie. Nur wir Dummköpfe meinen immer wieder, wir müssten unseren Gott salonfähig machen unter unseren Mitmenschen, damit er hineinpasst in unsere feine Gesellschaft. Gott aber hat in Jesus Christus seine Ehre dahingegeben, uns zuliebe. Er hat unseren Schmutz auf sich genommen. Und kein Mensch wird im jüngsten Gericht behaupten können Und wenn er sich auch noch an den tiefsten Städten der Sünde herumgetrieben hat, keiner würde sagen können, an mir ist Jesus vorbeigegangen, an meine Tür hat er nie geklopft. Nein, alle, die ihn anrufen, auch aus der tiefsten Sünde, werden gerettet werden. Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und liegt da jetzt nicht die Frage nahe, warum tut Gott das? Warum geht Gott uns nach? Uns, die wir ihm eine Enttäuschung nach der anderen bereiten und uns lieber an einen Strohhalm klammern als an ihn? Und darauf gibt es nur eine Antwort, weil Gott liebt. Weil Gott den Schmerz um das Verlorene in seinem göttlichen Herzen trägt. Weil Gott um dich und um mich leidet. Darum. Und da schreibt ein Dichter vom Sterben seiner Mutter. Und das mag das Verhältnis Gottes zu uns ein wenig veranschaulichen. Da schreibt er, dann tastete sie immer wieder mit ihrer Hand über die Bettdecke offenbar, weil sie eine Kinderhand suchte. Und wenn man dann ihre Hand nahm, dann war sie ganz ruhig. Sie starb, während ich allein, ohne all meine Geschwister, bei ihr saß und ihre Hand in meiner hielt. Ich war es, ich, der ihr damals den größten Schmerz angetan hat in ihrem Leben. Es war eine stille Übereinkunft zwischen uns beiden, dass dieser Platz jetzt mir gehörte. Wir verstehen, aber kennen wir Jesu Schmerz um Verlorenes? Weißt du, warum Jesus 99 Schafe im Stich lässt und auszieht, um dich zu suchen? Weißt du, warum Gott auf der untersten Stufe Mensch geworden ist? Damit wir nicht versinken müssen in unseren Sünden. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und liebe Freunde, das, was Welt ist, das erfahren wir täglich alle, an unserem Leib und an unserer Seele. Und nach allem, was sich derzeit abspielt ringsum, wie sich jetzt alles zu entwickeln beginnt, ahnen wir schon, dass die nächste Zeit in dieser Welt furchtbar werden wird und dass sie nimmermehr aufhören wird, die Menschen zu quälen nach Strich und Faden. Und für die Zukunft dieser Welt wird bald kein geplagter Mensch mehr auch nur einen Cent geben. Das Vertrauen zu dieser Welt haben wir verloren. Aber Gott hat die Menschen dieser Welt geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, mitten ins Elend hinein, damit er sie durch ihn erlöst. Und der Name Jesus bedeutet ja, Gott hilft. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Und ja, er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und darum begegnet uns Gott auf der untersten Stufe unseres Menschseins und trägt uns dann empor zur Herrlichkeit. Dank des Verdienstes Jesu, dank seines vollkommenen Opfers. So werden wir doch jetzt darum still vor dieser Liebe und vor diesem Weg Gottes. Ja, wir müssen ja bekennen, im Schmerz über unsere Sünden, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er aber kommt in diesem Kind von Bethlehem unter unser Dach und ruft uns zu. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ja, auch Jona wurde ja zu einem Zeichen gesetzt. 3 Tage im Bauch des Fisches sollten dem bösen und ehebrecherischen Geschlecht ein Zeichen sein, ein Gleichnis. Denn seinen aber begegnet Gott nicht in dunklen Gleichnissen, sondern im hellen Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, so steht es im 2. Korinther 4,4. Und so uns spricht er ja deutlich und verständlich, wie im 1. Timotheusbrief. Das ist gewisslich wahr und ein teurer Wert des Wort, dass Christus gekommen ist, in die Welt die Sünder selig zu machen. Dann wenden wir uns nun damit wieder dem Propheten Jona zu, dort auf dem Schiff, in dem immer noch tosenden Sturm. Nachdem er also bekannt hatte, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat, da teilt uns Gottes Wort mit, da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit uns das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Es ist hier, wie nahezu überall im Wort der Wahrheit, menschlich gesehen ist solch eine Stelle nicht zu verstehen, und zwar im rechten Sinn. Aber wenn wir aber anstatt unsere Vorstellungen in die Schrift hinein zu interpretieren, überall Christus darin finden wollen und das Seine suchen, dann werden wir auch hier fündig, so wie überall im Wort der Wahrheit, weil der Herr uns verspricht, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. An Jonas Bekenntnis, und die Verständigen werden es verstehen, wird offenbar, dass er ein echter Prophet des Allerhöchsten ist, denn nun gibt er ein herrliches Vorbild des 750 Jahre später kommenden Menschenretters ab, weil das Mittel, das er angibt, kein anderes ist, als dass sie ihn opfern sollen. Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Und hier haben wir ein klares biblisches Bild auf Christus, mit dem Jona zeigt, dass er im Herrn nun auch genug Mut hat, sich selber zu verurteilen, denn wie Sprüche 28 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und das ist ein wesentlicher, ein gottgewollter Zug in den Menschen, die dem Evangelium vom Sohn gehorsam sind. Und denen gilt dann auch das Wort, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Und um das seligmachende Wort aus Jesaja 58 noch einmal zu zitieren, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Auch hier auf diese Einsicht des Propheten, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, reißt jedes Joch weg. Denn ich weiß wohl, sagt er, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Jona zeigt damit nicht nur den einzigen Weg zur Hilfe auf, sondern er bezeugt gleichzeitig schonungslos, dass es nur durch seine Schuld zu all dem Elend gekommen ist. Wie ist es darum bestellt in unseren Herzen und dann in den Familien, in den Gemeinschaften? Wollen wir nicht unsere eigene Schuld endlich eingestehen? Wie Jakobus 5 sagt, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Aber mit dem Bekennen der eigenen Schuld ist ja das so eine Sache. Wie ist es durch den menschlichen Fleisch so schwer, ja schier unmöglich, das Wort des Selbstgerichts, der Selbstanklage, der Selbstverdammung über die Lippen zu bringen? Unserem Fleisch ist nichts natürlicher, als uns zu verteidigen, uns zu rechtfertigen und reinzuwaschen. Und da werden sogar die sonst einsilbigsten und wortkargsten erfüllt mit Beredsamkeit. Ja, man staunt, wie erfindungsreich dann die sonst beschränktesten sind. Und darum ist es stets ein großer Moment, wenn ein Mensch von sich aus klein wird vor Gott und endlich wie der verlorene Sohn in sich schlägt und nicht mehr auf die anderen. Beim Zöllner im Tempel sind mit Sicherheit auch viele lange Jahre vorausgegangen, bevor er im Tempel erschienen ist und zerknirscht an seine Brust geschlagen und das einfache Wort herausgebracht hat, Gott, sei du mir Sünder gnädig. Und auch David hat, als Nathan zu ihm kam, nicht gleich sein Haupt in den Staub gebeugt, dann aber folgt das so selige und heilbringende Wort für Gott in seinem großen Bußpsalm 51, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Dieses eine Einsicht, dieses Bußgebet lesen wir heute noch. Du, und da fängt das Heil an. Vielmehr, da ist es ja schon gegenwärtig, wie bei dem im Tod blutenden Mörder, der das unschätzbare Glück hatte, zusammen mit dem Heiland der Sünder gekreuzigt zu werden. der mit seinen zitternden Lippen die wenigen Worte hervorbringen konnte: Wir, wir sind gerechterweise in diesem Gericht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Am selben Tag noch war er mit Christus im Paradies, im selben Moment hat er Vergebung, und doch fällt es vielen von uns furchtbar schwer, Gott Recht zu geben, dass all unser Jammer aus unserer Sünde und aus unserer Schuld fließt. Und auch wenn wir das endlich erkannt haben und zugeben, ist es uns manchmal immer noch schwer, das vor Menschen zu bekennen. Und doch können nur so andere Sünder für den Herrn gewonnen werden, für das Evangelium vom Sohn Gottes. Christus ist ja nicht für unsere Güte gestorben, sondern für unsere Schuld und Sünde. Und er hat uns und unsere böse und ungute Art, unsere Sündernatur, mitgerissen in den Tod. Und wie sehr ist darüber manch schwerer Sünder froh, allerdings auch nur ein solcher. Denn ein guter Mensch, auch wenn er sich einen Christen nennt, bleibt dieser herrlichen Tatsache so lange fern, bis es aus ist mit seinem Dünkel. Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Also schau doch, die der Herr lieb hat, gerade die lässt er in tiefste Demütigung hineinsinken. Denn sie müssen nicht nur vor ihm, sondern auch vor den Menschen und vor sich selbst zunichte werden. Wer aber versteht das, wenn er es als geretteter Sünder nicht selbst in der Praxis erleben und diese Stellung hat einnehmen müssen? Wenige, ganz wenige sind es. Der allergrößte Teil der Christenheit geht deshalb vorbei am seligen Mitgekreuzigtsein. Viele trachten eher nach Hohem und nach Sauberkeit im religiösen Sinn, kommen sich recht gläubig vor und verachten die, die Gott zum Seligen nichts gemacht hat. Es war zu allen Zeiten so. Das Wort Gottes beschreibt die hochmütig Bleibenden als ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht, mit was für hohen Augen und erhabenen Augen wimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Und damit stehen wir wieder einmal vor dem heilsamen Zentrum des Evangeliums für uns, das da lautet und das wir es gesungen haben: Nicht mehr ich, sondern Christus. Denn das ist es, was der Widersacher am längsten zuzudecken und zu zerstören sucht in den Menschen. Das, was Gott in den Gemeinschaften am meisten aufzeigt. Die das Heil in Christus wohl gefunden haben, aber nicht persönlich durchdringen zu dem seligen Wort aus Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Oder lasst es uns mit dem Brief an die Kolosser sagen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe. In ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Aber schon Gottfried Daniel Grumacher hat dazu von der Kanzel her geklagt, wie selten sind doch solche Seelen, die, wie Jakobus schreibt, so durchschauen in das Gesetz der Freiheit, dass sie in demselben beharren und darin bleiben. So eine selige Rettung, solch herrliche Freiheit in Christus, und wie wenige von uns Christen nehmen sie so in Anspruch, zum eigenen Schaden und zum Leidwesen ihrer Mitmenschen. Damit noch einmal zurück zu Jona, denn unser Prophet aus Galiläa war ja jetzt weder willig noch in der Lage, weiter etwas zu beschönigen von seiner Situation. Ja, und wie fällt es einem doch dort da endlich bei so einem Bekenntnis wie Schuppen von den Augen? Ganze Berge fallen einem dann vom Herzen, denn das teuflische Versteckspiel ist ja damit beendet. Und mit unserem dummen Stolz bricht auch die Scheidewand nieder zwischen uns und unserem Gott. Jona hatte sein Ich und sein Selbst retten wollen mit seiner Flucht. Aber das lag ja nun hinter ihm. Er hatte seine Seele retten wollen und musste sie deshalb verlieren. Jetzt aber gibt er sich seinem Gott preis, innerlich und äußerlich, auch vor den Menschen. Er wirft sein Ich hinein in Gottes Gericht, er verliert nun seine Seele freiwillig und er findet sie wieder in seinem Retter. Wir kennen das Wort gut, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren und wer es verliert, der wird es erhalten. Das ist das eine Wort, das war von Lukas und das andere steht bei Matthäus und eröffnet eine weitere Dimension, als da steht, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, und das ist das große meinetwillen über dieser Predigt, der wird es finden. Denn das Wesen der wahren Gesinnungsänderung, gemeinhin Buße genannt, besteht ja nicht in unserem frommen Seufzen und Klagen über die Macht der Sünde, auch nicht in einer einmaligen, wenn auch wirklich zermalmenden Traurigkeit über das, was wir verbrochen haben, und wenn dieses Gefühl noch so tief ginge, sondern das Wesen der wahren Buße und Gesinnungsänderung besteht darin, dass ein Mensch sich scheidet von seinem eigenen Willen, von seinem natürlichen Ich und dessen unreinen Leidenschaften. Und dazu hat Christus uns erlöst. In ihm sind wir frei gekauft von diesen Fesseln. Und deshalb kann und muss ich mich ohne jegliches Erbarmen mit mir selbst losreißen davon und muss mich ganz in Gottes Erbarmen fallen lassen. Und das, sobald ich es erkannt habe, gilt für das ganze restliche Erdenleben hindurch. Nur nicht mehr ablassen davon. Wie das Wort uns ermahnt, Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Und diese Stellung gilt es jeden Tag neu einzunehmen. Denn wer aufrichtig beginnt, sich so in Gottes Erbarmen statt ins eigene und Wollen zu begeben, so wie Jona jetzt dort, der wird sicher, wenn auch nur allmählich, erfahren, dass, wo die Sünde mächtig geworden ist, dass da die überwindende Gnade Gottes noch viel mächtiger geworden ist. Steht in Römer 5,20. Apropos Römerbrief, die so oft gehörte Stelle, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, will ja auch fertig zitiert sein, um Gottes Willen gerecht zu werden. Denn es heißt dort weiter, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Nur, wie viele nehmen da lieber doch mit leichter Hand und unbesehen den großen Satz, Gott ist die Liebe, in den Mund. Und doch versteht niemand wirklich diese schönen vier Worte in Wahrheit und zu seinem Heil, der nicht selber zutiefst innerlich erfahren hat, dass Gott ein heiliger Gott ist, der schrecklich zürnt über die Sünde und sich nicht spotten lässt, auch nicht von dir und mir. Alle, die er angenommen hat als heiliger und züchtender Vater, haben diesen Weg zur rechten Herzensruhe finden und zum inneren Frieden dann auch beschreiten müssen. Sonst gibt es keinen Frieden. Und wer da einen anderen Weg sucht oder verkündet, der ist ein Narr. Jesus sagt in seinem Gebet zum Vater über uns, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Zur Himmelfahrt der Erkenntnis Gottes gelangen wir alle, aber nur durch die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Und genau das zeigt diese biblische Wahrheit, die wir hier in diesem Text betrachten. Der Weg des Propheten Jona auf der Flucht vor Gott bis zu diesem Wendepunkt. Und nehmen wir jetzt noch das Wort Jesu mit, das für jeden Gottesfürchtigen unter uns gilt, das Offenbarung 3, es ist das Schreiben an Laodicea. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir.